Ja, ich möchte uns einen Text vorlesen, der uns für die Predigt als Grundlage dient. Da ist es, steht aus 1. Petrus, dem ersten Kapitel, die Verse 18 und 19, wo es heißt, denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Für uns als Christen ist es nicht das Wichtigste, dass wir immer wieder neue Dinge aus der Bibel herausholen und finden und sagen so, ich habe die bahnbrechende Erkenntnis, das hat noch niemand gehört. Meistens ist es viel wichtiger, daran erinnert zu werden, dass wir ernst machen sollen mit dem, was wir eigentlich schon wissen. Was wir lange schon gehört haben, was wir eigentlich schon mitsprechen können. Und das ist ja auch der Sinn der immer wiederkehrenden Feiertage des Kirchenjahres. Wir sollen an den wichtigen Stationen des Heilsweges Gottes mit uns Menschen erinnert werden, so durch das Jahr hindurch. An Jesu Geburt, an die Auferstehung, an Jesu Himmelfahrt, an Pfingsten. Und heute, an Karfreitag, eben auch an Jesu Leiden und Sterben. Und so steht es auch in dem Text, der uns heute Morgen hier beschäftigen soll. Da beginnt Petrus mit den Worten, denn ihr wisst. Ihr wisst das, was ich euch jetzt sagen werde. Und ich erhebe auch keinen Anspruch darauf, dass ich euch jetzt hier irgendetwas völlig Neues predige und bringe. Und das ist auch überhaupt nicht wichtig. Mir kommt es vielmehr darauf an, dass das, was ich euch jetzt sage, noch viel tiefer in euer Herz hineinfällt, dass es noch mehr Besitz von euch ergreift. Das ist viel wichtiger, als dass ich nochmal irgendwie etwas ganz besonders Neues euch sage. Und genau das soll auch heute Morgen stattfinden. Auch ich sage euch nichts Neues, das kennt ihr alles. Das habt ihr alle schon gehört. Aber es soll tiefer in unser Herz hineinfallen, damit wir noch mehr davon ergriffen werden. Und es sind zwei Gedanken, die uns durch die Predigt leiten sollen. Im ersten Teil wollen wir uns Gedanken machen über das höchste Lösegeld, das je auf dieser Welt bezahlt worden ist. Und als zweites wollen wir dann sprechen über die wunderbarste Befreiung, die daraus entstanden ist. Wir gehen mal zum ersten Punkt, das höchste Lösegeld. Beim Stichwort Lösegeld, da fallen uns mit Sicherheit gleich so ein paar Kriminalserien ein, wo es dann irgendwie um horrende Summen geht, die da irgendwie gefordert werden. Da ist dann irgendwie, gibt's ja leider eben auch in echt, dass da irgendwie Menschen geraubt worden sind, verschleppt worden sind, dass irgendwelche Leute gekidnappt wurden und dass die Entführer, die Geiseln dann nur gegen eine bestimmte Summe loslassen und oft genug ist dann von schwindelerregend hohen Beträgen die Rede, so da können wir uns das überhaupt nicht so richtig vorstellen. Interessant ist, dass unser Text hier im 1. Petrus auch von tatsächlich so einem Lösegeld spricht. Im Urtext befindet sich an dieser Stelle tatsächlich ein Wort, das so viel bedeutet wie durch Zahlung freikommen, freigekauft werden. Es ist also wirklich von einer Lösegeldzahlung hier in der Bibel die Rede. Nur, Petrus macht deutlich, dass es jetzt hier um viel mehr geht als um Geldbeträge, die dann irgendwie in einer Krimiserie so bei 24 oder was weiß ich bei welcher Serie dann irgendwie so den Besitzer wechseln, wo es dann irgendwie von einem zum anderen geht. Das sind ja oft zwar Riesensummen, über die da geredet wird, wenn, was weiß ich, 20 Millionen Dollar gefordert werden oder so, aber trotzdem sagt Petrus hier, dass Jesu Blut noch viel mehr wert ist als alles Geld. Dabei ist es nicht so, das könnte man ja vermuten, dass die Bibel an dieser Stelle sagen will, so Geld ist dreckig, Geld ist schmutzig, ne? Darf man nicht, soll man nicht, braucht man nicht. Die Bibel verachtet Silber und Gold überhaupt nicht, sondern die haben ja durchaus ihren Wert. Und wenn wir mal entführt würden, dann wären wir froh für alles Silber und Gold, was da gezahlt werden würde, hoffentlich, damit wir wieder freikommen aus unserer Geiselhaft. Und auch im Reich Gottes, auch dort, wo ja wir von Gemeinde reden, von der geistlichen Dimension reden, auch gerade dort hat Silber und Gold ja seinen Wert. Man kann damit Gemeindehäuser bezahlen. Man kann damit vollzeitliche Mitarbeiter bezahlen, man kann damit Jahrespraktikanten bezahlen. Also Geld hat durchaus in der Gemeinde und im Gemeindeleben einen großen Wert. Man kann auch sogar in gewissem Sinne Leute freikaufen mit Geld. Denn wenn wir hier eine Gemeindearbeit machen, wozu man sich traut, Leute einzuladen, wo wir sagen, wir haben einen Gottesdienst, das ist so ziemlich allgemein verständlich. Da würde ich mich auch trauen, mal meinen Kollegen zu einzuladen. Da würde ich mich auch trauen, mal meinen Freund zu einzuladen, dass er das mal mitbekommt, irgendwo, was das eigentlich bedeutet, wohin ich da gehe und was das eigentlich für eine Glaubensgemeinschaft ist. Dann ist das schon etwas, was wir hier natürlich alles auch mit unserem Geld unterstützen, um evangelistisch tätig zu sein. Damit Menschen in unserer Gemeinschaft die Möglichkeit haben, Jesus kennenzulernen. Und das kostet Geld. Silber und Gold haben also durchaus einen hohen Wert, gerade dann, wenn man sie richtig einsetzt, auch im Reich Gottes. Aber jetzt sagt Petrus hier an dieser Stelle, hier ist noch etwas, das ist noch viel mehr wert. Und wir wollen uns mal fragen, warum ist das so? Unsere Wertvorstellungen laufen ja meistens doch in diesem eher finanziellen Bereich ab, wo wir uns Sachen vorstellen können. Aber warum ist das so, dass das Blut Jesu Christi tatsächlich mehr wert ist als alle Güter, alle Luxus, alles auf dieser Welt zusammengenommen? Zunächst einmal, erster Unterpunkt, ganz einfach dies, weil persönlicher Einsatz immer mehr wert ist als ein Scheck oder eine Banküberweisung. Wenn ich mich persönlich einbringe für etwas, schwingt da immer noch mehr mit. Da schwingt etwas von mir selbst mit, als einfach nur so eine Zahl. Ich erinnere mich an eine Frau aus einer unserer Gemeinden, die war sehr begabt und die war auch sehr finanziell gut gestellt und die hat mit ihren Gaben auch nicht gegeizt. Die hat sich sehr mit ihrer Zeit eingesetzt in der Gemeinde. Die hat auch viel Geld auch gegeben hinter den Kulissen. Und eines Tages kam es zu einer Situation, da musste in der Gemeinde etwas sehr Unangenehmes getan werden. Es hatte mit Verstopfung von sanitären Anlagen zu tun und weiter in die Details gehe ich jetzt nicht. Aber es war kaum jemand da. Es war Urlaubszeit, die meisten Leute waren unterwegs. Nur sie war halt gerade da und sie hatte auch Zeit. Und ich weiß, es fiel ihr schwer. Aber mich hat es unheimlich beeindruckt, dass diese Frau an dieser Stelle nicht gesagt hat, so der Urlaub geht auch mal vorbei und dann kommen die Leute wieder, die sowas machen. Sondern dass sie sich da selber reingehängt hat und tatsächlich gesagt hat, so ich mach das jetzt. Und sie hat, ist ihr schwer gefallen, aber sie hat das tatsächlich wieder in Ordnung gebracht und hat dann nicht gekniffen. Und ich habe so empfunden, dieser persönliche, schmutzige Einsatz, der zählte viel mehr als all das, was sie so ja aus dem Überfluss so geben konnte, was sie mit Leichtigkeit erledigen konnte. Also es fiel ihr nicht schwer, vorne auf der Bühne zu stehen und bestimmte Sachen zu machen. Und das hat sie aber alles mit Leichtigkeit erledigt. So das an dieser Stelle war nochmal mehr. Da hat sie nochmal von sich tatsächlich nochmal mehr eingesetzt. Wisst ihr, das Beeindruckende am barmherzigen Samariter ist doch nicht gewesen, dass er möglichst schnell sein Handy gezückt hat und den Rettungsdienst gerufen hat und dass er hinterher noch eine Spende ans Rote Kreuz überwiesen hat. Das Beeindruckende am barmherzigen Samariter war doch, dass er sich seine Hände schmutzig gemacht hat, dass er den Verletzten in seinen neuen Mercedes gelegt hat, dass der dort alles vollgeblutet hat und ihm das völlig egal war, weil er möglichst schnell mit ihm irgendwo ins Krankenhaus wollte. Das war persönlicher Einsatz, das ist nochmal mehr. Und genau so ist es hier bei Jesus. Jesus hat ja auch nicht nur einen Scheck fallen lassen. Komm, ich erlöse euch mal, so nebenbei. Jesus ist selbst gekommen und er ließ sich für uns nicht nur die Hände schmutzig machen, sondern seine Hände durchbohren. Und es verblutet am Kreuz. Das war sein persönlicher Einsatz für dich. Was zweites, warum das Blut Jesu das Wertvollste ist, was es gibt. Ich denke, wir alle sind bewegt von so einer Geschichte wie von die vom Franziskanerpater Maximilian Kolbe. Wenn wir hören, so am 14. August 1941 sollte er im KZ in Auschwitz, da sollte im Zuge einer Vergeltungsmaßnahme, so hat man das genannt, jeder 10. Häftling erschossen werden. Also die Häftlinge mussten sich der Reihe nach aufstellen, dann wurde bis 10 abgezählt und jeder, der den die Zahl 10 traf, der hatte damit sein eigenes Todesurteil ausgesprochen. Pater Kolbe kannte den Mann neben sich mit der 10. Und er wusste, es ist ein Familienvater mit vielen Kindern. Und er bat darum, an seiner Stelle erschossen zu werden. Und diesem Wunsch wurde entsprochen und dieser Mann ist tatsächlich nach der Befreiung des Lagers freigekommen. Jesus sagt, dass niemand größere Liebe hat, als wenn er sein Leben lässt für seine Freunde. Aber trotzdem ist der Tod Jesu noch viel mehr wert als der Tod eines Menschen. Wisst ihr, bei uns Menschen ist es ja so, wenn wir sterben, oder sagen wir so, wenn wir für jemand anders sterben, stellvertretend, so wie Pater Kolbe das gemacht hat, dann ziehen wir damit ja eigentlich nur zeitlich etwas vor, was ohnehin irgendwann passieren würde. Mehr können wir nicht geben. Mehr steht uns gar nicht zur Verfügung als ein paar Jahre. Die können wir geben. Die können wir für einen anderen Menschen auch einsetzen, aber eben nicht mehr als das. Bei Jesus aber ist das anders. Jesus musste nicht sterben. Bei ihm ging es nicht darum, dass er diesen Tod irgendwie früher oder später mal erleidet, sondern er musste sich entscheiden, überhaupt sein Leben für uns aufzugeben. Und er hat sich entschieden, das zu tun. Deswegen ist das Blut Jesu viel wertvoller als alles andere. Und drittens schließlich ist es deswegen, weil Jesus für Sünder gestorben ist. Für Menschen, die es eigentlich überhaupt nicht verdient haben. Wenn wir heute von einem Geiseldrama hören oder wenn das dann eben so auch in einer Serie dargestellt wird, dann sind das ja immer ganz arme Menschen, die dann da irgendwie gefangen genommen werden, meistens auch noch Frauen und Kinder und man hat ganz, ganz viel Mitleid mit denen und man denkt, oh Mensch, hoffentlich kommen die irgendwie frei und hoffentlich wird da gut verhandelt, sodass denen nichts geschieht oder so. Und Verwandte sind im echten Leben dann ja auch durchaus bereit, dafür einen hohen Preis zu zahlen, dass ihre Lieben jetzt wieder freigekauft werden, wieder doch ins Leben zurückkehren können. Es wäre doch aber total absurd, wenn ein Staat viel Geld für eine Fahndung ausgibt, um Verbrecher zu schnappen und dann, wenn er sie gefangen hat, dann zahlt er selber das Lösegeld, um sie wieder auf freien Fuß zu setzen. Das ist doch unvorstellbar, dass ein Polizeibeamter, so ein Kommissar, sich wahnsinnig viele Gedanken macht, wie bringe ich denn diesen fiesen Verbrecher hinter Gittern und er macht ganz akribische Kleinarbeit und irgendwann fängt er dann raus, ja, ist der erst tatsächlich schuldig und an dieser Stelle wird dann tatsächlich auch der Beweis erbracht und dieser Mann wird tatsächlich gefangen und vor Gericht gestellt und hinterher sagt dann dieser Polizist so, jetzt sperrt mich ein, jetzt setze ich die Strafe ab. Nur genau das tut Jesus. Wir sind doch schuldig geworden vor unserem Vater im Himmel. Wir haben doch Gottes Gebote gebrochen und trotzdem zahlt er das Lösegeld. Und deswegen ist dieses Lösegeld das Wertvollste, was es überhaupt gibt. Denken wir doch mal dran an das, was für uns das Wertvollste in unserem Leben ist. Jesus hatte viel mehr abzugeben als das. Und er hat es getan. Und wenn wir lesen, wie Jesus in dieser Situation im Garten Gethsemane ringen musste, um diesen Schritt zu gehen, dann können wir so ein bisschen erahnen, in was für einem Konflikt er gestanden hat, wenn er tatsächlich den Vater bittet, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht, dass das doch noch irgendwie vermieden werden kann. Und wenn man selber Kinder hat, dann kann man auch viel besser verstehen, was das für Gott bedeutet haben muss, so seinen Sohn hinzugeben. Das ist ja das Liebste, das Wertvollste, was man hat. Und gerade in dieser Begebenheit von Abraham und Isaak, da will uns Gott, denke ich, im Alten Testament nochmal ganz deutlich machen, was es für ihn bedeutet hat, Jesus loszulassen. Wir hatten vor einer Weile diese Serie über Abraham und da haben die beiden, ja, Abraham und seine Frau Sarah, so lange gewartet, dass endlich ein Sohn kommt. Und schließlich kam der kleine Isaak. Nur mit einem Mal, so eine Zeit später, verlangt Gott von Abraham, dass er diesen Sohn wieder opfern soll. Und Abraham bleibt in dem Moment nichts als die verzweifelte Hoffnung, dass er irgendwie daran glaubt, Gott hat einen Weg. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann und ich weiß nicht wo, aber ich glaube, Gott hat einen Weg. Und so blutete sein Vaterherz, als er mit seinem Jungen auf diesen Berg stieg, um ihn tatsächlich zu opfern. Und wir kennen diese Geschichte und wir hatten es eben schon mit dem Happy End. Wir sehen sie immer schon vom Happy End her. Wir wissen, das ist alles dann schon wieder aufgelöst und so. Aber wenn wir diese Geschichte zum ersten Mal hören würden, oder wenn wir es auch als so eine verfilmte Serie im Fernsehen sehen würden, würden wir nicht förmlich darauf warten, dass noch was geschieht? Mensch, da muss ich doch noch was drehen. Das ist doch Hollywood, das ist doch Netflix, das ist doch Amazon. Da muss doch irgendwo zum Schluss noch irgendwie so mal eine Wendung kommen und dann wird noch alles gut. Und dann wird doch irgendwie tatsächlich die Sache nochmal aufgelöst. Und Abraham baut einen Altar und er bindet Isaak und er legt ihn drauf und er hebt das Messer und seinen Sohn zu opfern. Und er hört tatsächlich erst im allerletzten Moment diese Stimme aus dem Himmel. Für seinen Sohn sterben soll. Es gab einen anderen Tag, an dem ein Vater seinen Sohn auf einen Berg führen ließ. Und dann haben sie ihn genommen und haben ihn auf ein Holzkreuz gelegt. Und der Vater sah zu. Und dann haben 6 Leute diesen Mann festgehalten. So viel brauchte man, um einen Menschen zu bändigen, der solchen Schmerzen ausgesetzt wird. Und der 7. Mann hat einen großen Nagel genommen und in die andere Hand einen Hammer. Und dann hat er den Nagel aufs Handgelenk gesetzt und hat mit dem Hammer ausgeholt und der Vater sah zu. Und wieder denken wir, halt! Jetzt muss doch irgendwie noch was kommen. Jetzt muss doch auch wieder irgendwo ein Engel erscheinen und sagen, da gibt es noch einen Ersatz, da gibt es noch ein Opfer, tu es nicht! Aber an diesem Tag kam kein Engel. Und der Mann schlug zu. Und der Vater hüllte sich in Schmerz und Schweigen. Denn für Jesus gibt es keinen Ersatz. Er ist der eine. Der eine, der das bringen konnte. Nur er. Das Blut Jesu ist das Kostbarste, was es gibt, weil es ihm und seinem Vater das Herz brach. Und weil es das Einzige ist, was Gott wirklich etwas gekostet hat. Alles andere hat er aus seinem Überfluss gegeben und geschaffen und gemacht. Sehen wir, der Wert eines Lösegelds, der bemisst sich doch auch daran, was es dem wert ist, der es zahlt. Manche Summen, von denen wir hören, die für uns niemals im Leben irgendwie zu erreichen wären, füllen andere mit einem Pinselstrich aus. Kurz mal Karl Otto drunter und dann ist das bezahlt. Das Blut Jesu aber herzugeben, das war für Gott unermesslich viel. All die anderen Dinge, die er gemacht hat, die er geschaffen hat, als er das Universum in Existenz rief, als er diese Erde gemacht hat, die DNA geschaffen hat, als er dich erdacht und gemacht hat, das hat er alles letztlich aus seiner Schöpferkraft, aus seinem Überfluss getan. Aber das Blut herzugeben, das war für ihn unermesslich viel. Und sein Herz brach an dieser Stelle. Und trotzdem hat er es getan. Das ist das höchste Lösegeld, das je gezahlt worden ist. Und deswegen kann es jetzt auch zur wunderbarsten Befreiung kommen, die je geschehen ist. Wenn Petrus hier von dem Loskaufen von einer bestimmten Schuld spricht, dann spricht er damit auf die alttestamentliche Rechtsprechung an, die die Juden ja alle sehr gut vor Augen hatten und die Judenchristen ja eben noch, was denen geläufig war. Und er will ihnen ein Beispiel geben. Und wir finden in den 5 Mosebüchern eine Menge Vorschriften für verschiedenste Vergehen und Situationen, die Menschen damals kommen konnten. Und einmal wird an einer Stelle folgende Situation beschrieben. Ein Mann hat eine Herde Rinder, ein Tier bricht aus und tötet einen Menschen. Wenn so etwas passiert, dann sollte genau nachgeforscht werden. Konnte man das vorhersehen? War dieses Tier gefährlich? War da schon zu sehen? Das war aggressiv, da muss man Maßnahmen ergreifen und das hat der Mann vielleicht nicht gemacht. Wenn dem einfach das so an der Hutschnur vorbeiging und er gesagt hat, doch, da wird schon nichts passieren oder so, dann war der Besitzer schuldig und dann wurde das als Mord gehandhabt und das Gesetz war knallhart, dieser Mann sollte sterben. Wenn das aber nicht vorauszusehen war, dass sowas passieren würde, dann wurde es als fahrlässige Tötung behandelt und dann gab es so eine Kann-Vorschrift. Die Verwandten des Verstorbenen nämlich, die konnten dem schuldig gewordenen jetzt ein Lösegeld auferlegen, durch das er sich von dieser Schuld wieder freikaufen konnte. Aber wie gesagt, das war eine Kannvorschrift, denn bei dieser Möglichkeit gab es drei Einschränkungen. Erstens, die Angehörigen mussten das nicht akzeptieren. Das war in deren Belieben gestellt. Die konnten sagen, nee, mit Geld ist das nicht getan. Dieser Mann muss sterben und dann war das Urteil gesprochen. Zweitens, diese Lösegeldbestrafung, die konnte auch nicht bei Mord angewendet werden. Wenn jemand willentlich einen anderen zu Tod brachte, dann war die Sache auch völlig klar, gab keine Ersatzlösung. Und drittens, wenn jemand arm war, ja, der hat sowieso keine Chance. Selbst wenn die anderen ihnen das zugebilligt hätten, das zu tun, er hätte überhaupt kein Geld gehabt, um sich loszukaufen, um diesen Preis zu bezahlen. Und sehen wir, wenn wir das auf uns übertragen, wir müssen mal sehen, wir sind alle schuldig geworden vor Gott und wir haben alle sein Gesetz verletzt und sind alle des Todes schuldig vor ihm. Und jetzt nimmt Gott dieses alttestamentliche Verschonungsgesetz und geht in seiner Gnade nochmal weit darüber hinaus. Erstens, Gott akzeptiert tatsächlich ein Lösegeld anstelle der Todesstrafe. Wie die Verwandten in der alttestamentlichen Rechtsprechung wäre er dazu ja nicht verpflichtet gewesen. Niemand hätte ihn dazu zwingen können, du musst jetzt dieses Lösegeld anerkennen. Der eigentliche Verfahrensweg ist ja völlig klar. Der Sünde sollt ist der Tod. Auf Sünde steht Tod. Und wir alle haben gesündigt. Da gibt's nichts dran zu deuteln. Im Grunde genommen war die Sache schon abgeschlossen. Der Fall war klar. Nur Gott akzeptiert hier tatsächlich ein Ersatzopfer. Das ist er. Die zweite Einschränkung hebt Gott gleich ganz auf. Im Alten Testament war es ja so, dass dieses Verschonungsgesetz nur dann angewendet werden konnte, wenn nicht willentlich getötet wurde, wenn der Besitzer eigentlich gar nichts dafür konnte. Von Gott aber heißt es, dass er alle unsere Sünden vergibt. Die wissentlichen und die unwissentlichen. Die willentlichen und die nicht willentlichen, wenn es die denn gibt. Gott zeigt uns hier, dass seine Gnade so groß ist, dass er alles, was wir in unserem Leben falsch gemacht haben, vergibt. Er macht keine Unterschiede zwischen kleinen und großen Sünden. Er sagt nicht so, hier ist aber eine Grenze und jetzt hast du die überschritten und jetzt ist es dann doch so schlimm, dass es dann irgendwie nicht geht. Er macht da keine Abstufungen. Er vergibt schlichtweg alles, was zwischen ihm und uns steht. Und er nimmt es vollständig weg. Und drittens schließlich, für diese dritte Einschränkung kommt Gott selber auf. Im Alten Testament ist es ja so gewesen, wenn jemand arm war, dann war von vornherein klar, ja selbst wenn die dem das Lösegeld zahlen könnte, er kann es ja gar nicht, er hat es ja gar nicht. Er hat doch gar nicht diese Möglichkeit, etwas für sich zu bezahlen. Und jetzt sollten wir uns mal ganz ehrlich fragen, was hätten wir denn, was hättest du denn, womit wir unser Leben vor Gott auslösen könnten? Alles Geld dieser Welt könnte meine Schuld nicht aufwiegen. Und selbst wenn ich das Liebste, was ich habe, weggeben würde, es würde nicht genügen. Der Psalmschreiber schreibt das einmal. Was soll ich geben für meine Schuld? Meinen eigenen Sohn? Selbst das würde ja nichts nützen. Ein Mensch kann vor Gott nicht für jemand anders bezahlen. Ganz einfach deswegen, weil er selbst schuldig ist. Es gab nur einen Weg. Gott bezahlt die Schuld selbst. Und er gibt seinen unschuldigen Sohn hin für dich. Und nur darum, und einzig und allein darum, müssen wir jetzt nicht mehr vor dem Gesetz Gottes sterben. Einzig und allein darum muss es jetzt nicht geschehen, was sonst unausweichlich gewesen wäre. Wir müssen nicht verloren gehen. Wir müssen nicht in die Hölle der Gottferne. Weil Jesus für uns die Hölle des Kreuzes erduldet hat. Und noch ein letztes Beispiel aus dem Alten Testament. Das soll uns zum Schluss das nochmal deutlich machen. Bei den Israeliten, da spielten ja Verwandtschaftsbeziehungen eine große Rolle. Zunächst hatte jeder mal sein eigenes Hab und Gut, mit dem er wirtschaften und machen und tun konnte, um sich zu ernähren, um seine Familie zu ernähren. Aber jetzt konnte es ja auch damals durchaus vorkommen, dass jemand Pech hatte. Dass er nicht 2 Jahre hintereinander, sondern 3 Jahre hintereinander Missernten eingefahren hat. Und es ist einfach alles irgendwie daneben gegangen bei ihm. Und jetzt hat er keine Reserven mehr. Und jetzt müsste er eigentlich seinen Hof und seinen Besitz verkaufen und müsste in Armseligkeit und müsste in Knechtschaft leben, muss sich selber den Leuten als Knecht anbieten. Da gab es ja kein soziales Netz, wo irgendwie gestrandete Leute aufgefangen wurden. Und so nahm Gott damals die Verwandten in die Pflichten. Das bedeutete Folgendes. Der nächststehende Verwandte, meistens der Bruder, der sollte nun als sogenannter Löser fungieren. Der sollte den in Not gekommenen jetzt auslösen. Ganz einfach, damit der Besitz in der Familie blieb und der Bruder seine Freiheit behalten konnte. Sehen wir, Jesus wird uns Verwandter. Er wird uns Bruder. Und er wird damit unser Löser. Dabei wäre er dazu nicht verpflichtet gewesen. Im Alten Testament galt diese Vorschrift nur für Verwandte. Das Unglück von der Knechtschaft von irgendwie einem Nachbarn oder dem übernächsten Nachbarn oder was, das konnte einen alles irgendwie kalt lassen. Hatte man keine Sachen zu befolgen. Wäre überhaupt nicht wichtig gewesen für einen selber. Jesus aber zahlt das Lösegeld für uns schon, als wir noch völlig fremd für ihn waren. Als wir nicht nur die Über-, sondern die Über-Über-Übernächsten Nachbarn waren. Völlig weit von ihm entfernt. Und er befreit uns damit vor dem ewigen Tod, der auf uns warten würde, wenn er sein Blut für uns nicht vergossen hätte. Hinter dieser wunderbaren Befreiungstat muss alles menschliche, irdische Lösegeld verblassen, wie hoch der Betrag auch immer sein mag. Das ist das Wissen, von dem Petrus in seinem Brief spricht, dass tief in unseren Herzen verankert werden soll. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben. Dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Das ist es, was wir Karfreitag feiern. Und das ist es, was wir in unseren Herzen fest verankern wollen. Jesus hat für meine Schuld am Kreuz bezahlt. Und ich darf frei sein. Durch sein Blut, das er für mich vergossen hat. Und gleichzeitig soll uns dieser Karfreitag auch wieder neu in dieser Gewissheit stärken, diesen Glauben in uns stärken. Das Lösegeld ist bezahlt. Der Betrag ist geflossen. Es gilt. Wir sind frei von unserer Schuld und das wird auch nicht wieder zurückgenommen. Wir gehören für immer zu Jesus, der uns losgekauft hat von einem verlorenen Leben ohne Gott. Für immer. Amen.